dich schauen, was du uns sagst und wie du uns anschaust mit deinen Augen. Danke, Jesus, für dein Wort, dass es lebendig in uns wird, dass wir es verstehen, dass du uns offenbarst, was du sagen möchtest. Amen.
Ich freue mich, dass heute Matthias wieder predigt.
Danke.
Und es war immer wieder interessant, was so hängen bleibt. Die Predigt von letztes Mal mit dem Schama, mit dem, der, wo das 600 Philister erschlagen hat, mit dem Ochsenstecken. Und die Theorie war ja, dass die Philister so eine Guerilla-Taktik geschlagen hat. Also immer wieder ein paar, bis er endlich Ruhe gehabt hat. Und das habe ich kapiert. Und das ist ja bei uns auch so. Wir haben alle unsere Fehler und Schwächen, so, wo wir einfach wieder dagegen ankämpfen müssen. Manchmal denkt man, oh, jetzt weiß ich. Manchmal denkt man, ja, Gott kommt zu uns und dann in einem Augenblick sind wir dann alle Probleme los und so. Das ist manchmal unsere Wunschvorstellung. Aber wir haben einfach unsere Fehler und Schwächen, unsere schlechte Neigungen. Und manchmal kommen wir besser zurecht und manchmal schlechter. Und immer wenn ihr schlechter zurechtkommt, dann denke ich an den Matthias. Es gilt nur, dass ihr heute gewinnt. Nur heute und morgen und übermorgen. Es reicht, wenn ich an dem Tag gewinne und am nächsten Tag gewinne und irgendwann habe ich wieder längere Zeit der Ruhe. Das habe ich kapiert und danke dafür. Und jetzt bete nur für dich. Ich stehe auf die Seite irgendwie. Ja, hab Dank, Vater im Himmel, dass dein Wort steht und stimmt. Du sagst, naht uns, wir sollen uns zu dir nahen und du nahst uns und du nahst uns zu uns. Ja, und jetzt kommen wir zu dir, kommen wir vor dich. Mit all unseren Fehlern und Schwächen und Unzulänglichkeiten, mit all unseren Schwierigkeiten, mit all unserer Bitternis und was sonst noch uns an uns nagt. Und danke, dass du ein Wort für uns hast, dass du uns liebst, dass du uns zusprichst, dass du uns auferbaust und dass du uns einfach einen Weg zeigst. Und so bitte dich um Gnade, um deinen Heiligen Geist für den Matthias. Füll nur ihn ganz von Kopf bis Fuß, dass er ja alles, was du ihm aufs Herz legst, in Geist, nein, dass er uns das auch mitteilt. Amen.
Amen. Amen. Danke schön. Ja, ich habe die großartige Aufgabe in unserer Predigtserie Gleichnisse mit euch den barmherzigen Samariter anzugucken. Und ehrlicherweise gestehe ich, habe ich mich schwer getan. Warum? Das ist wahrscheinlich neben dem verlorenen Sohn das bekannteste Gleichnis, das wir in der Bibel überhaupt finden. Und im Christentum ist das Synonym barmherziger Samariter für Nächstenliebe und Hilfsbereitschaft. Und Jesus sagt am Ende dieses Gleichnisses, geht hin und tut dasselbe. Ja, und eigentlich ist meine Predigt dann schon wieder zu Ende. Und wahrscheinlich würden wir auch einen riesen Konsens haben miteinander zu sagen, klar, das sind echt Werte, die wir als Christen leben wollen. Nächstenliebe, Hilfsbereitschaft, das steht bei uns ganz, ganz oben. Und dann fing ich an, darüber nachzudenken, was bedeutet denn das, für meinen Nächsten da zu sein, echte Hilfe zu sein? Was bedeutet das für uns als Gemeinde in Bezug auf die Flüchtlingsfrage? Was bedeutet das für dich in deine Nachbarschaft hinein, vielleicht in die kaputte Ehe deiner Nachbarn, die kaputte Familie, die da ist, die Kinder, die irgendwie auf der Straße rumspringen, um die sich keiner kümmert? Was bedeutet das für die heranwachsenden Jugendlichen, die irgendwie wenig Werte vermittelt bekommen? Was bedeutet das für die einsamen Leute, die vielleicht in deiner Nachbarschaft leben? Was bedeutet das für dich, wenn du Eltern hast, die alt werden und die irgendwie Pflege brauchen? Was bedeutet das für dich? Ganz praktisch, wer ist denn mein Nächster und wie sieht denn Hilfe aus? Und dann schaue ich ins Fernsehen und dann sehe ich permanent Nachrichten über irgendwelche Nöte irgendwo auf der Erde und dann fühle ich mich erdrückt und erschlagen und denke, ja hey, wo soll ich denn anfangen? Beziehungsweise, wo hört man auf? Gibt es überhaupt eine Grenze? Und dann kommt diese Ohnmacht und dieses Gefühl, ich kann ja gar nicht allen gleichzeitig helfen, was soll ich machen? Und dann kommt dieser Text, der barmherzige Samariter. Und er wird folgendermaßen eingeleitet. Wer lesen möchte, Lukas 10, ab Vers 25. Ein Mann, der sich im Gesetz des Mose gut auskannte, also sprich ein jüdischer Schriftgelehrter, einer von den Frommen, die da studiert haben, stand eines Tages auf, um Jesus mit folgender Frage auf die Probe zu stellen. Also diese Frage, die jetzt kommt, hat ihn nicht wirklich bewegt, sondern das war einfach so eine, wie kann ich dich aufs Glatteis führen, Frage. Mal gucken, wie Jesus auf diese Frage reagiert. Da kann er sich in der Regel nur in die Nesseln setzen. Eigentlich wollte der Mann gar keine Antwort, weil im Stillen wusste er die Antwort schon. Und er fragt folgende Frage. Meister, was muss ich tun, um dem göttlichen Standard, dem göttlichen Leben zu entsprechen? Was muss man da machen, dass Gott im Himmel mit uns zufrieden ist? Und Jesus war in der jüdischen Kultur vertraut, und in der jüdischen Kultur ist es nicht so, dass du eine Antwort gibst, sondern du antwortest mit einer Gegenfrage, weil du möchtest, dass der andere selber denken kann. Das ist clever. Wenn du in der Schule Lehrer bist, lernst du das ganz schnell, auf jede Frage mit einer Gegenfrage zu antworten, weil du möchtest, dass die Schüler selber auf die Antwort kommen. Und Jesus hat immer so gearbeitet. Er wollte, dass wir nachdenken und nicht alles vorgekaut bekommen. Das ist übrigens beim Essen auch so. Wer mag schon das, was die anderen vorgekaut haben? Selber denken macht tatsächlich klug. Und so antwortet Jesus mit der Gegenfrage und sagt, was steht denn darüber im Gesetz des Mose? Also auf Deutsch, du bist doch der Schriftgelehrte, du kennst das auswendig. Wenn du ein ordentliches Studium als junger Mann gemacht hast, dann kannten die fünf Bücher Mose, die kannten sie auswendig. Da gab es überhaupt gar keine Frage. So, was steht drinne? Der Mann antwortete, und er wusste die Antwort, natürlich wusste er die. Du sollst den Herrn, deinen Gott, von ganzem Herzen, von ganzer Seele und mit deiner ganzen Kraft und all deinen Gedanken lieben und liebe deinen Nächsten wie dich selber. So, der Mann gibt sich selber die Antwort und Jesus bestätigt das und sagt, richtig, mein Freund, tu das und du wirst leben. So, und jetzt kommt eine Reaktion, die komisch ist. Die passt da gar nicht in den Text. Jetzt wird's spannend. Der Mann aber wollte sich rechtfertigen. Und wir merken plötzlich, hey, die Antwort wusste er schon, aber er wusste auch, dass er dieser Antwort nicht gerecht wird. Manchmal haben wir ja eine Riesenerkenntnis und wissen genau, was wir tun müssen, aber wir sind nicht willens, tatsächlich zu tun, was uns Gott eigentlich sagt. Wir wissen, wir sollen eigentlich vergeben, wir wissen, wir sollen eigentlich auf Menschen mit Liebe zugehen, besonders auf die, die uns verletzt haben, aber wir tun das einfach nicht. Und wundern uns, dass der Segen irgendwie ausbleibt. Wir wissen so viele Dinge, aber wir nehmen uns die Freiheit, sie nicht zu tun. Und so ähnlich ging es mit dem Mann. Und immer, wenn du nicht tun willst, was Gott dir eigentlich sagt, dann musst du dich rechtfertigen. Du musst das Recht fertigen. Du musst dir dein eigenes Recht anfertigen. Du musst dir deinen Selbstbefriedigungsbausatz bauen. Er rechtfertigt sich. Schönes deutsches Wort, ne? Wir fertigen uns unser Recht, so wir bauen uns unser eigenes Zeug zusammen. Und er sagte, deshalb fragte er Jesus, und wer ist mein Nächster? Und jetzt wird Jesus ziemlich deutlich und erzählt ihm, wie er das oft macht, eine Geschichte. Ein Mann befand sich auf der Straße von Jerusalem nach Jericho, als er von Räubern überfallen wurde. Sie raubten ihm seine Kleider und sein Geld, verprügelten ihn und ließen ihn halbtot am Straßenrand liegen. Also wir merken, jetzt kommen bestimmte Personengruppen, die für eine bestimmte Lebensmentalität, für ein bestimmtes Lebensmotto stehen. Und die erste Personengruppe, die uns gezeigt wird, sind Räuber. Räuber, die nach dem Motto leben, was dein ist, wird mein. Das ist das Räubermotto, stimmt's? Kennt ihr das? Räubermotto, was dein ist, wird mein. Werden wir gleich nochmal angucken, was das im Einzelnen bedeutet. Zufällig kam ein jüdischer Priester vorbei, doch als er den Mann dort liegen sah, wechselte er auf die andere Straßenseite und ging vorüber. Ebenso der Tempeldiener. Also jetzt kommt die zweite Kategorie Mensch. Das zweite Lebensbild, das zweite Lebensmotto, das man für sich entwickeln kann, ist, was meins ist, bleibt meins. Haben die Narren auch schon gesagt, meins bleibt meins. weiß nicht, ob die Tempeldiener, die Frommen auf derselben Ebene wie die Narren stehen, aber das Lebensmotto ist ganz, ganz schrecklich ähnlich. Was meins ist, bleibt meins. Und jetzt kommt die dritte Kategorie. Schließlich näherte sich ein Samariter. Als er den Mann sah, empfand er tiefes Mitleid mit ihm, kniete sich nieder, behandelte seine Wunden mit Öl und Wein und verband sie. Dann hob er den Mann auf seinen eigenen Esel und brachte ihn zu einem Gasthaus, wo er ihn versorgen ließ. Am nächsten Tag gab er dem Wirt 2 Denare, also 2 Tageslöhne, und bat ihn, gut für den Mann zu sorgen. Sollte das Geld nicht reichen, sagte er, dann werde ich dir den Rest bezahlen, wenn ich das nächste Mal vorbeikomme. Also jetzt kommt der ganz normal, jetzt kommt der Normalo. Der Mitmensch, schlicht der Mitmensch, nichts Besonderes. Aber der hat Erbarmen. Der lebt nach dem Motto, was mein ist, gebe ich gerne für dich. Schönes Motto, oder? Wäre cool, wenn wir das entdecken könnten. Was mir gehört, gebe ich gerne für dich. Und Jesus, wer fragt, wer von den dreien hat deiner Meinung nach nun sich wie der Nächste für den Mann, der von den Räubern überfallen wurde, verhalten? Der Mann erwiderte, der, der Mitleid hatte und ihm half. Jesus antwortete, ja, geh hin und mach dasselbe. Ich finde den Text ziemlich herausfordernd. Wir haben im Christentum so ein Ideal über viele, viele Jahre gebildet. Das Ideal hieß, wir sind die Allround, Allzeitbereithelfer. Christen erkennst du daran, dass sie sich aufopfern bis zum letzten Blutstropfen. Das klingt irgendwie ziemlich heroisch und idealistisch, stimmt's? In Wahrheit kann das gar keiner leben. Und das ist so ein bisschen die Not, die wir haben. Dass wir auf der einen Seite einen riesen Anspruch haben, auch an uns selber, aber wir merken, wir kommen dem Ideal gar nicht hinterher. Und meine Frage, meine ehrliche Frage ist, müssen wir das? Ist das tatsächlich unser Job, dass wir für jede Not und für jedes Problem zuständig sind? Können wir das überhaupt leisten? Oder merken wir, dass angesichts der Fülle dessen, was an Not auf unser Leben einschwappt, wir eher am Ende total erschlagen sind und sagen, ey, das kriegen wir nie geregelt. Und weil man diese Ohnmacht spürt, sagt man, okay, dann lass es doch lieber gleich sein. Also machen wir am besten nichts, stimmt's, und kümmern uns nur um uns selber. Klingt auch nicht nach richtig guter Lösung, oder? Ich habe mir diese drei Typen, diese Lebenstypen, diese Lebensmentalitäten, die uns da entgegengebracht werden, angeguckt. Den ersten, den Räuber hatten wir schon und du sagst, ja, wie gut, ich bin kein Räuber. Ja, lass uns das mal angucken. Vielleicht entdeckst du, dass du auch ein Räuber bist. Deins wird meins und du bist mir egal. Wie oft erlebe ich mich dabei, dass ich Menschen ausnutze, dass ich Menschen benutze, dass ich mir ihre Stärken versuche zunutze zu machen, dass ich mich mit Menschen befreunde, die mir was bringen. Und wisst ihr, was das ist? Räubermentalität. Was dein ist, soll mein werden. Und wir spüren, dass wir so erzogen werden, stimmt's? In der Wirtschaft läuft es so, wenn man deine Arbeitskraft ausnutzen kann, ist alles cool. Wenn das nicht mehr ist, wirst du zu irgendwie dem alten Eisen geworfen. In der Schule läuft es so, in der Familie läuft es so, Hauptsache mir geht's gut, was aus dir wird, ist mir ehrlicherweise egal. Hauptsache ich habe genommen und Hauptsache von dir genommen. Das ist nett, Hilfe von anderen anzunehmen, aber wenn du merkst, dass es zum Lebensstil wird, dass du andere ausbeutest, nur damit du faul sein kannst, stimmt irgendwas nicht. Wenn du merkst, dass du anderen wie so eine Krake anfängst auszusaugen, wie so ein Parasit, der sich überall ransetzt, um abzusaugen und abzugreifen, was ihm gut tut, ohne wirklich zu geben, bist du ein Räuber, ehrlicherweise. Und es gibt Räuber in der Kirche. Die hören sich dann so an. Die Hauptfrage des Räubers ist, was bringt die Kirche mir? Was bringt der Gottesdienst mir? Kennedy hat das mal gesagt, relativ klug, in sein Land hinein. Frag nicht, was gibt der Staat mir, sondern was kann ich bringen, damit der Staat funktioniert. Und da merken wir, das ist ein völlig anderer Ansatz, stimmt's? Was ist das, was du gibst, damit Gemeinde lebt? Dass deine Nachbarschaft lebt, dass deine Familie lebt, dass unser Staat leben kann. Was geben wir als Gemeinde an echter Hilfe, dass dieser Staat, dass unsere Stadt gut funktioniert, dass dein Dorf gut funktioniert? Oder bist du ein Räuber, der immer die Hand aufhält, weil der Staat hat ja gefälligst immer zu geben. Meine Rente, meine Bezüge, meine Hilfen, meine Sozialhilfen. Leute, sind wir Räuber? Was ist deine Lebensphilosophie? Und ich merke, das ist eine echte Herausforderung. Deswegen, wenn du sagst, die Räuber sind immer die anderen, denk gut drüber nach. Was ist dein Lebensstil? Der zweite, der mir auffällt, ist der Lebensstil der Frommen. Meins bleibt meins. Ich will das ein bisschen erklären, weil das klingt irgendwie komisch. Aber mir wird klar, dass ich immer wieder Leute erlebe, die zu mir sagen, wieso? Ich bin doch ein Kind Gottes. Ich bin in der Gemeinde, ich bin gerettet, ich bin getauft. Ich habe sogar meine Kleingruppe. Für mich ist doch alles cool. Was der Rest der Welt macht, ist doch mir egal. Stimmt's? Ich habe ja mein Schäfchen im Trockenen, meinen Platz in der Himmelsarche schon gebucht. Alles cool. Was ist doch in mir egal, was die anderen machen. Und wenn die zum Teufel gehen, selber schuld. Ich habe ja alles, was ich brauche. Und wir merken, da ist irgendwie auch eine ziemlich kranke Haltung. Aber das ist die fromme Haltung. Ich bin gerettet, für mich reicht's. Für meine Kinder ist gesorgt, die sind bei den Kindern, die sind sogar bei den Rangern mittlerweile. Alles cool, die Kirche kümmert sich drum. Hey, super. Fromme, meins bleibt meins. Haltung. Und der Priester hatte sogar, und das, darüber habe ich nachgedacht, der Priester hatte sogar eine schlaue Entschuldigung. Der hatte eine richtig coole theologische Entschuldigung. Nämlich, er konnte sich nicht um den Mann kümmern, er wäre zu spät zu seinem Tempeldienst gekommen. Und Tempeldienst geht doch wohl vor Hilfe, oder? Ja? Wäre ich zu spät zum Lobpreis gekommen, wenn ich dem da versucht hätte, sein Auto da irgendwie aufzubocken oder zu reparieren oder vielleicht sogar das Rad zu wechseln. Nee, lass den Kerl liegen, wo er ist. So ein Frommer, der hatte sogar eine Herausforderung, die war richtig gefährlich. Wenn du jemanden als Priester berührt hast und mit fremdem Blut in Kontakt gekommen bist, dann warst du 3 Tage unrein und konntest deinen Tempeldienst gar nicht machen. Das ging auch gar nicht, oder? Sich am anderen dreckig machen, das geht gar nicht. Und das Gesetz hat gesagt, wenn der in deinen Armen gestorben wäre, dann hättest du deinen Dienst quittieren können. Dann wärst du unrein gewesen bis in alle Ewigkeit. Also, was wusste der Fromme? Lieber nichts machen. Kann man auch nichts falsch machen, stimmt's? Und wir merken, irgendwas ist da schief, wenn das unsere Philosophie wird. Und dann kommt der Dritte, der Mann, den wir ganz normal finden, den sogenannten Samariter, der überhaupt nichts mit der Sache zu tun hatte, der eigentlich ein Geschäftsmann war auf dem Weg von Jericho nach Jerusalem. Aber bei ihm merken wir dieses eine Wort, das den Unterschied macht, da steht, er hatte Erbarmen. Das Wort im Griechischen bedeutet, wörtlich übersetzt, es drehte ihm das Innere nach außen. Der schaute diese Not an und ihm wurde plötzlich klar, hey, ich könnte da auch liegen. Und wie dankbar wäre ich, wenn sich jemand um mich kümmern würde. Wie dankbar wäre ich, wenn jemand sich die Hände schmutzig machen würde, um mir zu helfen. Erbarmen erklärt dieses Herz, dieses Mitgefühl, diese Bereitschaft, was mein ist, kann dein werden. Und ich bin bereit, von dem, was ich habe, zu geben, damit es dir besser geht. Und ganz offensichtlich war das die Favoritenhaltung, die Jesus gerne gesehen hätte. Wo stehst du? Bist du ein Räuber? Bist du ein Frommer? Oder bist du schlicht ein Mitmensch? Ich habe mir diesen Samariter ein bisschen näher angeguckt, weil ich mich gefragt habe, wie sieht denn Helfen ganz praktisch aus? Das Erste, was ich entdecke, ist, der Samariter kümmerte sich um das, was als Not konkret vor seine Füße gelegt wurde. Der kümmerte sich nicht um alle von Räubern überfallenen in der ganzen Welt, sondern er kümmerte sich um den, der vor seiner Haustür lag, der vor seinen Füßen lag, der in seine Situation hineingekommen ist. Und Leute, ich glaube, das ist der erste Gedanke, den wir entdecken müssen, wenn wir helfen. Wo ist die Not konkret bei dir vor der Haustür? Das ist, was du anpacken musst. Dafür hast du Verantwortung. Kümmere dich nicht um die Not der ganzen Welt, dann kümmerst du dich um gar nichts, richtig. Aber das, was du siehst, das, was du anpacken kannst, das hat Gott dir gegeben, dass du es in die Wege leitest und Hilfe leistest. Der Mann war nicht vom Roten Kreuz. Der war noch nicht mal vom Samariter Hilfsdienst. Sondern das war ein schlicht und einfacher Mann, der auf Geschäftsreise war. Der hatte auch gar keine Gedanken darüber, der hatte sich nicht vorgenommen, also ich werde heute als Pfadfinder meine gute Tat tun. Nein, er kam in die Situation und er wusste, hier ist Hilfe nötig und es erbarmte, es ergriff ihn, erbarm und er fing an zu handeln. Ich glaube, das ist, worum es geht. Du musst nicht die ganze Welt retten, aber fang an, da, wo Gott dich hingestellt hat und wo du eine Not siehst, anzupacken. Nicht nur fromme Gebete zu beten, sondern anzupacken, dir die Hände bewusst dreckig zu machen. Unser Gott, als er uns Menschen gemacht hat, hat uns aus Erde gemacht. Gott hat sich die Hände dreckig gemacht. Als er am Kreuz hing, hat er sich die Hände blutig gemacht, damit wir gerettet werden können. So, ich glaube, es ist eine Herausforderung zu sagen, ja Gott, ich habe das verstanden. Das ist mein Job. Ich bin in diesem Haus, ich bin in dieser Straße, ich bin in diesem Dorf, ich bin in dieser Stadt, ich bin in dieser Kirche, weil du möchtest, dass ich mir die Hände dreckig mache, um anderen was von dem Reichtum deiner Liebe in mir zu geben. Sag mal irgendeiner Amen, das wäre eine gute Stelle. Das Zweite, was ich entdecke, dieser Mann ist nicht eine Not, die er über die Mattscheibe mitkriegt, sondern das ist nicht der Fernste, sondern Gott sagt, wir sollen uns um den Nächsten kümmern. Ich merke die Tendenz, dass wir uns um die halbe Welt kümmern. Und das ist cool, wenn wir irgendwann mal in Tansania waren und in der Mongolei und wo auch immer. Aber Leute, da, wo wir Verantwortung haben, ist da, wo wir konkret leben, stimmt's? Und ich befürchte manchmal, dass das Fernsehen uns abstumpft, weil es uns permanent neue Katastrophengebiete zeigt, neue Dinge. Und wir können von einer Katastrophe in die nächste gehen. Und wenn du den Fernseher lange genug laufen lässt, dann hast du irgendwann richtig ein Problem, weil du denkst, ey, ist die Welt nur noch verrückt? Gibt's nur noch Chaos? Und du hast recht, du bist nicht für alles Chaos verantwortlich. Aber für den, der unter die Räuber gefallen ist, vor deiner Haustür schon. Für den Nächsten. Jesus sagt nicht für die Fernsten, sondern für den Nächsten. Und der Mann entscheidet sich, das ist meine Herausforderung und da setze ich meine Kraft ein. Das Dritte, was ich bei diesem Mann entdecke, das gefällt mir. Er tut, was er kann und sucht sich Hilfe, wo er es nicht kann. Ihr lieben Freunde, wir sind gar nicht dafür zuständig, Menschen unser Leben lang durchzutragen, sondern oft ist es nur der Moment, wo wir der Kristallisationspunkt sind, wo wir Menschen ein Stück weiterhelfen. Ich war die letzte Woche in Gronau ziemlich lange von morgens bis zum späten Abend auf der Straße und wir haben uns um Leute gekümmert, die aus dem Drogenmilieu kommen, Leute, die ganz obdachlos sind, die ganz viel Probleme mit Alkohol haben, kaputte Families. Wir waren mit so einem Bus unterwegs und standen da in den merkwürdigsten Ecken. Abends haben wir dann fröhlich gepredigt und mir wurde das so klar, es kann nicht mein Job sein. Leute, die 15, 20 Jahre drogenabhängig sind, die werde ich nicht in 5 Minuten befreien und denen ein neues Lebensgefühl und eine neue Lebensperspektive und einen neuen Lebensstil beibringen. Aber mein Job ist, ihm was zu essen zu geben. Mein Job ist, mit ihm zu beten. Mein Job ist, ihm zu erzählen, dass Jesus der Retter ist. Und mein Job ist es, mit ihm dahin zu gehen, wo die Leute sind, die echt Ahnung haben. Mein Job ist, vielleicht jemanden, der hungrig ist, 2 Euro zu geben. Kam nachher eine Dame zu mir und sagt, hast du dieser Drogentante wirklich 2 Euro gegeben? Ja, habe ich. Sagt sie, die nimmt das nur und dann schnurrt sie die anderen alle an und dann wird die das in Drogen verticken. Sage ich, ja, mag sein. Aber ich war heute eins der freundlichen Gesichter, die sie gesehen hat. Und ich habe zu ihr gesagt, hey, pass auf dich auf. Es gibt jemanden, dem du wichtig bist. Ja, und vielleicht hat sie meine 2 Euro in Drogen umgesetzt. Aber vielleicht erinnert sie sich auch daran, dass da jemand war, der sie lieb hatte. Stimmt. Es gibt immer so fromme Entschuldigungen, die wir haben für alles, warum wir nichts machen. Aber manchmal leitet dich Gott einfach durch Barmherzigkeit. Ich war gestern bei Lidl und da saß eine ältere Dame an ihrer Kasse und man sah ihr an, wie der Schweiß runterlief. Und man sah, wie sie wirklich hoffte, dass bald der Abend zu Ende ist. Und plötzlich hatte ich einen Gedanken. Ich bin hingegangen und habe aus diesem Kühlfach so ein Getränk geholt, das eisgekühlt war. Habe es gekauft, bin zu ihr rübergeschlichen und habe gesagt, ich finde, Sie machen einen tollen Job. Vielen Dank, ich wünsche Ihnen ein schönes Wochenende. Und habe ihr meine 99-Cent-Flasche geschenkt. Nix Dolles. Die Frau wusste gar nicht, was sie sagen sollte. Du sahst ihr den Schock im Gesicht an. Sagt sie, haben Sie meine Gedanken gelesen? Habe ich gedacht, nee, muss ich nicht. Ich muss nur angucken, wie sie schwitzen, dann weiß ich, dass sie ein Problem haben. Hey, manchmal brauchst du noch nicht mal eine Offenbarung vom Heiligen Geist. Manchmal musst du dir einfach nur die Not der Leute angucken. Und du könntest Teil der Lösung sein. Das Vierte, was ich an ihm sehe, ist, er war kein hilfloser Helfer. Hilflose Helfer, das sind Leute, die versuchen, ihre eigenen Minderwertigkeitskomplexe damit zu übertünchen, dass sie versuchen, anderen zu helfen. Aber hey, das ist keine Hilfe. Da missbrauchst du Leute nur, weil du dein eigenes Problem nicht anpacken willst. Das braucht niemand. Nein, der Mann konnte gut für sich selber sorgen. Aber er sah die Not. Und ich glaube, das ist nötig, dass du für dich weißt, dass Gott mit dir ist, dass er deine Kraftquelle ist. Und aus dieser Kraft heraus darfst du gerne anderen helfen. Aber missbrauch andere bitte nicht, damit du dich irgendwie besser fühlst, weil du ein Opfer gefunden hast, das noch schwächer ist. Das hilft ehrlicherweise auch niemandem. Und dann sehe ich diesen Mann, dass er seine Grenzen kannte. Und auch das, glaube ich, ist für Hilfe wichtig, dass wir sehr ehrlich werden mit uns selber und auch merken, wo haben wir unsere Grenze. Er wusste, den Mann versorgen, den Mann in die Herberge bringen, das kriege ich hin. Aber dann die weitere Betreuung zu übernehmen, das schaffe ich nicht. Und so war er für sich ganz klar, ich muss meine Arbeit trotzdem schaffen, ich muss meinen Job trotzdem gut machen. Es hilft niemandem, wenn ich arbeitslos werde. So er ging seiner Wege, sorgte dafür, dass genug Geld da war und überließ es dann den Fachleuten, das weiterzumachen. Auch das finde ich clever. Du musst gar nicht alles alleine machen. Such dir doch die Leute, die Ahnung haben. Das ist das Gute in einer Gemeinde, dass wir miteinander unterwegs sein können. Und was du nicht kannst, kann vielleicht dein Nachbar. Und wir haben übrigens auch in unserem Land Institutionen, die dafür bezahlt werden, dass sie ihren Job ordentlich machen. Für wen bist du der Nächste? Für welchen Schmerz? Auf welche Not lässt du dich ein? Und ich weiß, vorgestern am Freitag kommt eine Frau zu mir und sieht, wie wir da diesen Leuten was zu essen geben und gucken, dass die da einigermaßen ärztliche Betreuung bekommen haben und untersucht wurden und bla bla. Und dann kommt eine Frau vorbei und schaut mich an und sagt, wissen Sie, das, was Sie machen, das ist doch wirklich nur der Tropfen auf den heißen Stein. Und ich schaue sie an und sage, ja, vielleicht ist es aber auch der Tropfen, der das Fass zum Überlaufen bringt. Es kann immer beides sein, stimmt's? So, ich habe ein Wort gefunden, das mich berührt hat, das hat mich echt getröstet. Dieses Wort steht im Talmud und da heißt es, wer auch nur ein einziges Leben rettet, rettet die ganze Welt. Nimm dir das auf dein Herz, du kannst nicht die ganze Welt retten, aber vielleicht kannst du deinem Nachbarn ein Stück Jesus sein. Vielleicht kannst du in deiner Straße eine echte Veränderung schaffen durch das, was du tust. Vielleicht sind deine freundlichen Worte, mit denen du deinen Nachbarn jeden Morgen, wenn du dran vorbeigehst, aufmunterst, der Schlüssel, um ihnen einen guten Tag zu bringen. Vielleicht ist der Satz, den du sagst, wo du über Jesus mit ihnen redest, vielleicht der Hoffnungsschimmer, den sie brauchen, um Gott zu entdecken. Vielleicht ist es nur dieses Kleine. Aber wenn wir einen Menschen retten, retten wir die ganze Welt. Immer ein nach dem anderen. Dieser Satz wurde übrigens in einen Ring tätowiert, der aus Zahngold gemacht wurde. Und wenn man die Geschichte von Oskar Schindler gelesen hat, diesem Mann, der über 1200 Juden dadurch gerettet hat, dass er sie in seiner Firma beschäftigte und sie nicht nach Auschwitz mussten. Man hat ihm diesen Ring geschenkt. Und darauf war dieser Satz eingraviert. Und ich wünsche mir, dass ich dieser eine bin, der wieder den anderen sieht, der gerade in seiner Not da ist, der nicht die Augen zumacht, der nicht vorbeigeht, der nicht irgendwie 1000 Entschuldigungen hat, warum er die Not eigentlich nicht anpackt, sondern der die Augen aufmacht und sagt, Gott, so wie du mich geliebt hast, wie Gott mir, so ich dir, der anfängt, einen Unterschied zu machen, der anfängt zu entdecken, dass Liebe groß genug ist, auch den anderen satt zu machen. Und vielleicht erlebst du dann, wie Gott dich zu einem unglaublichen Segen für ganz viele Leute werden lässt. Wovon lässt du dein Herz berühren? Ein Soldat kam aus dem Vietnamkrieg nach Hause, nachdem er lange gekämpft hatte. Von der Hauptstadt Washington aus rief er seine Eltern an. Vater, Mutter, ich komme nach Hause, doch ich muss euch um einen Gefallen bitten. Ich habe einen Freund bei mir, den ich gern mitbringen würde. Natürlich, erwiderten die Eltern. Wir freuen uns, ihn kennenzulernen. Es gibt allerdings etwas, das ihr wissen solltet, fuhr der Sohn fort. Er ist im Kampf entsetzlich verletzt worden, als er auf eine Landmine trat. Er hat nur noch einen Arm und ein Bein. Er ist ein echter Pflegefall. Er weiß nicht, wohin er gehen soll und er hat sonst niemanden. Ich dachte, ich bringe ihn nach Hause. Das tut uns leid, Junge. Vielleicht können wir ihm helfen, irgendwo anders einen Ort zu finden, wo man ihm helfen kann. Nein, ich möchte, dass er bei uns lebt. Junge, sagte der Vater, du weißt nicht, um was du bittest. Jemand mit einer derartigen Behinderung wäre eine Riesenlast für uns. Wir haben unser eigenes Leben zu leben und wir können nicht zulassen, dass etwas derartiges zwischen uns kommt. Ich denke, du solltest einfach nach Hause kommen und diesen Kerl sich selbst überlassen. Er wird schon irgendwie zurechtkommen. An diesem Punkt legte der Sohn den Hörer auf. Und viele Tage hörten die Eltern nichts mehr von ihrem Sohn. Eines Tages war ein Anruf der Polizei aus der Hauptstadt bei ihnen. Ihr Sohn war gestorben, wurde ihnen mitgeteilt. Er wäre von einem Hochhaus gefallen. Die Polizei glaubte allerdings nicht an einen Selbstmord. Die gramgebeugten Eltern flogen nach Washington und wurden auf den städtischen Friedhof gefahren, um in der Leichenhalle ihren Sohn zu identifizieren. Sie erkannten ihn. Doch zu ihrem Entsetzen entdeckten sie, ihr Sohn hatte nur noch einen Arm und ein Bein. Von wem lässt du dein Herz berühren? Und wer darf dein Nächster sein? Ich wünsche mir, dass ich das nicht verpasse, wenn Gott eine Not vor meine Tür legt. Dass ich nicht zu sehr mit mir selber beschäftigt bin, mit meinem frommen Zeug, mit was auch immer. Und gar nicht merke, dass so viele Kinder verloren gehen, denen ich vielleicht eine Hilfe hätte sein können. Ja, vielleicht hätte ich Kinderarbeit machen müssen. Vielleicht hätte ich mich in der Gemeinde in Ranger-Arbeit integrieren müssen. Vielleicht hätte ich mein Portemonnaie öffnen müssen, um irgendwas vorwärts zu bringen. Aber ich habe lieber die Augen zugemacht. Ich möchte mit uns beten. Und ich möchte Gott bitten, dass er dieses Wort in uns lebendig macht. Wer ist mein Nächster? Und ich bitte, dass der Heilige Geist dich in Bewegung bringt. Jesus hat mal zu seinen Leuten gesagt, was ihr einem dieser meiner Geringsten getan habt, habt ihr mir getan. Jesus, und mein Gebet ist, dass das nicht eine nette Geschichte ist, die in der Bibel steht. Mein Gebet ist, dass dein Heiliger Geist kommt und dieses Wort in uns lebendig macht und uns zeigt, wie sehr du uns geliebt hast, wie sehr deine Liebe uns nachgegangen ist, wie sehr du bereit warst, deine Hände schmutzig und blutig zu machen. Und dass du dir wünschst, dass wir deine Arme sind, deine Hände sind in dieser Welt. Deine Füße, dein Mund, deine Augen, deine Ohren. Vater, und ich bete um dieses Erbarmen in meinem eigenen Herzen, nicht wegzugucken, sondern zu glauben, dass deine Liebe ausreicht, nicht nur für mein Leben ausgereicht hat, sondern für jeden anderen auch. Und ich bete für uns als Kirche, dass wir uns nicht darin gefallen, uns selber zu beweihräuchern, sondern dass wir unseren Auftrag entdecken und tatsächlich der Samariter für diese Stadt werden. Dich repräsentieren und merken, wie dein Werk der Liebe Heilung schafft, Hoffnung gibt. Und wo immer wir sind, wir merken, wie du durch uns so viel Gutes tun kannst. Geist Gottes, danke, dass du uns lebendig machst. Amen.